Willkommen bei einer weiteren Folge von unserem Podcast Less of the Same, ein Podcast der GGK, wo wir uns beschäftigen mit der kreativen Eintönigkeit und Wegen, die daraus herausführen. Heute zu Gast eine Legende im österreichischen Werbe-, Marketing- und Kommunikationsmarkt, Frau Dr. Helene Kammersin. Sie ist österreichische Sozialwissenschaftlerin, Psychologin, Unternehmensberaterin und Meinungsforscherin. Sie leitet das Beratungsunternehmen Helene Kammersin Markencodes und Markenentwicklung und berät Unternehmen sowie Institutionen zur Markenstrategie, Konsumentenverhalten und gesellschaftlichen Trends. Ein zentraler Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Analyse von Semiotik und kulturellen Codes, also der Frage, welche Bedeutungen Zeichen, Bilder und Symbole in einer Gesellschaft tragen und wie Marken diese Codes nutzen können, um Menschen emotional zu erreichen. Frau Kammersin gilt damit als eine der prägenden Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, Kultur, Kommunikation und Marketing zusammenzudenken. Frau Kammersin, willkommen bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie Zeit haben. Danke. Unser Thema hier ist ja, ich habe Sie denn ja vorab ein bisschen beschrieben, das Thema Less of the Same. Meine erste Frage, leben wir in einer Sea of Sameness heute?
Ja, das würde ich schon sagen, auf mehreren Ebenen. Und in meiner Arbeit komme ich natürlich immer wieder an diesen Punkt, wie kann ich mich überhaupt unterscheiden, wie kann ich mich überhaupt abheben? Denn tatsächlich leben wir in so einer Sea of Sameness. Also wenn Sie die Produktwerbung, die Produktkultur, die Konsumkultur anschauen, da sehen Sie in Wahrheit das immer Gleiche. Penetrant fröhliche Menschen in ähnlichen Altersstufen, ähnlich angezogen, mit einer ähnlichen Ästhetik gefilmt und die lachen in die Kamera und ist alles super, wahnsinnig wunderbar. Es ist ganz schwer, aus dem auszubrechen. Aber man muss sich natürlich mal fragen, woher kommt das? Und die Autos rollen durch einsame Gegenden oder machen unglaublichen Spaß und das Knabbergebäck knistert. Woher kommt das? Das kommt aus zwei Quellen. Die erste Quelle ist mal, viele dieser Kampagnen beruhen auf Beratungen, auf Befragungen. Also man sah eben nicht auf Beratungen, sondern auf Befragungen. Also man fragt die Leute, was erwarten Sie von einem Fruchtjoghurt? Was erwarten Sie von einer Sommerreise? Das sagen die Leute. Und da sagen sie natürlich alle das Gleiche. Und dann sagt man, das ist es. Und da stützen sich alle auf die drei ersten Nutzen und propagieren die. Das ist das eine. Das zweite ist, dass viele Kampagnen getestet werden. Und zwar über die Frage, gefällt Ihnen das? Was da herauskommt, ist natürlich der Massengeschmack. Also es kommt das heraus, was der Masse gefällt. Und das ist immer gleich. Also das ist eine wirkliche Herausforderung. Und es ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, Unternehmen zu helfen, nachzudenken. Nicht nur zu fragen, was erwarten sie von, sondern was bedeutet denn diese Produktkarte? Was bedeutet es, ein Tier zu füttern, Wäsche zu waschen, im Sommer wegzufahren? Und sich, also wir können das dann noch näher ausführen, sich auf das zu stützen. Und das Zweite ist, Unternehmen müssen manchmal den Mut haben, zu polarisieren. Und sie müssen auch manchmal den Mut haben, das zunächst mal Ungefällige so interessant in Zeichen zu verpacken, dass es letztlich die Leute doch interessiert und sie es attraktiv.
Ja, ich teile Ihre Einschätzung persönlich. Ich frage mich, aber ich bin ja nicht in einer Marketingposition. Jetzt sagt sich's von außen natürlich leicht, man muss Mut haben. Ist das nicht schwieriger geworden?
Das ist unendlich schwierig geworden. Natürlich sind die Leute getrieben von Erfolg, von Zahlen, die sie herbringen müssen. Und das erfordert sehr viel Mut und ist natürlich auch ein Risiko. Dennoch, um sich abzuheben, aber über dieses Abheben möchte ich noch mal genauer kommen. Es geht ja nicht nur darum, sich einfach sinnlos auszufallen mit 100 rosa trompetenden Elefanten, fallen sie immer auf. Nur, was soll das? Was bedeutet das? Also sich zu überlegen, da sind wir bei dem Punkt Code und Codebreaking. Wie mache ich richtiges Codebreaking? Also Code heißt zum Beispiel, jede Produktgattung hat ihren eigenen Code. Und wenn Sie den benutzen, dann entsteht der Eindruck, das ist eine richtige Milch und ein richtiges Bier und ein richtiges Knabbergebäck. Also zum Beispiel, wenn Sie bei der Milch bleiben, da brauchen Sie bestimmte Farben, da brauchen Sie bestimmte Versprechen. Und wenn Sie dann sagen, ja gut, und jetzt breche ich aus, und dann breche ich aus und mache eine Milch in schwarz-goldener Packung, da fallen Sie garantiert gigantisch auf und das wird ein gigantischer Flop, weil das natürlich nichts bedeutet bei Milch, wenn sie in einer schwarz-goldenen Packung ist. Die Kunst besteht darin, dass sie den Code benutzen quasi, aber die Abweichung teilt gleichzeitig etwas mit, also die Abweichung hat eine Bedeutung. Manchmal können sie das extrem machen, indem sie das Bedeutungsumfeld von einer anderen Produktgattung auf ihre draufstülpen. Also zum Beispiel ein Beispiel wäre Liquid Death. Also das ist ja ein Mineralwasser in Dosen. Das wird sogar, also hier wurde zumindest bis vor 2 Jahren als Quellwasser nach Amerika verschifft und in diese Dose getan. Und diese Dose, wie der Name schon sagt, schaut aus, also zum Fürchten, also gefährlich. Man sagt, was ist denn da drin? Das heißt auch nicht, das stillt ihren Durst, sondern kill your thirst. Also das ist ein aggressives Ding. Das heißt, und aber das ist eine extreme Abweichung, die aber etwas Wunderbares mitteilt, nämlich Mineralwasser ist ja eigentlich fad, ist also ist gesund und kommt aus der Erde und muss man tun und soll man trinken. Und da hat man den Eindruck, ich bin doch ein verfluchter Kerl, wenn ich dieses Mineralwasser trinke. Das ist ein gutes Code-Breaking. Das ist eine extreme Abweichung, die aber bedeutungstragend ist. Und um das geht es eigentlich. Das müssen Sie herausfinden.
War ja auch erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es
war sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber, und ja. Genau.
Weil wir von den Codes gerade sprechen, vielleicht erklären wir noch mal kurz das Thema Codes auch. Ich glaube, ich habe das entweder bei einem Video von Ihnen gesehen oder gelesen, das Thema bei Autos, dieser Schwung in der Karosserie, oder? Können Sie das mal erzählen? Das fand ich ein faszinierendes Thema.
Das ist nicht Deutsch, was Sie ansprechen. Also zu Codes muss man sagen, dass unsere gesamte Sprache natürlich auf Codes beruht, das heißt auf geordneten Zeichensystemen. Und wir müssen im Grunde alle über dasselbe verfügen, sonst könnten wir uns nicht verständigen. Also wir müssen die Basiscodes wissen. Und das ist selbstverständlich auch so, wenn Sie über Produkte kommunizieren, wenn Sie Marken bauen, also die Basiscodes müssen Sie kennen. Aber von diesen aus können Sie dann eben abweichen. Und das macht ja auch die natürliche Sprache, die wir sprechen. Also das schildert Ihnen die Rhetorik. Also wenn Sie sagen, du hast schöne blonde Haare, ist ja okay. Aber Sie können auch sagen, das Gold deiner Haare bezaubert mich. Die Haare haben kein Gold in Wahrheit. Das weiß man ja auch, dass sie kein Gold haben. Aber das ist eine Metapher. Die Merkmale von Gold werden damit auf Haare übertragen. Zum Beispiel dasselbe war dieser alte Slogan, tu den Tiger in den Tank. Da haben die Leute auch nicht gesagt, da muss eine Tierschutzorganisation kommen, da will jemand einen Tiger in den Tank stellen. Das versteht man sofort. Also Sie können bei kompetenten Sprachteilnehmern damit rechnen, dass die das verstehen. Und da hat man eben die Merkmale des Tigers, übertragen sich auf den Kraftstoff, also dynamisch, wild, elastisch, natürlich auch. Also Sie können durch solche Metaphern unter der Hand natürlich tolle Bedeutungen mitteilen. Und das ist genau Code-Breaking. Was Sie aber meinen mit dem Autos, das ist das Benutzen von vorgeprägten Codes. Also wir haben in unserer Gesellschaft, wie in jeder Gesellschaft, Denk- und Wahrnehmungsgewohnheiten. Also wenn wir sehen, etwas schaut so und so aus, sagen wir, jojo, das wird schon so sein. Oder wir sagen das gar nicht, wir fühlen es. Also ein Beispiel sind zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel ist ja ein florierender Markt. Und was verkaufen die denn eigentlich? Also die verkaufen natürlich eine irrsinnige Optimierung des Körpers. Also eigentlich das, was sonst Medizin, Medikamente machen. Das dürfen die aber nicht sagen. Die sind dem Gesetz nach Lebensmittel. Also wie vermitteln Sie ihnen den Eindruck, das ist seriös, medizinisch, wissenschaftlich, indem Sie in Ihren Packungen den medizinisch-wissenschaftlichen Code benutzen. Wenn dieses Astataxin, wenn das in einer neongrünen Packung wäre mit rosa glitzernder Aufschrift, würden Sie sagen, das wirkt ja überhaupt nicht. Aber so, wie das da drinnen steckt, hat man den Eindruck, das ist irgendwie seriös. Und diese Codes muss man natürlich kennen, um sie auszunutzen. Was Sie angesprochen haben, das ist das Lichthäutchen. Das ist ein Teil des sakralen Codes. Also Sie können Dinge so herrichten, darstellen, dass die Leute haben, boah, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja gerade so was Magisches. Und man hat also immer sakrale Gegenstände, die haben so an der Oberfläche gestrahlt, so von innen gestrahlt. Das war eben ihr unglaublich innerer Wert. So werden zum Beispiel glänzende Oberflächen dargestellt. Also ein Auto, das dieses Lichthäutchen hat in der Darstellung, macht sofort den Eindruck, ganz was Besonderes. Oder das können Sie auch bei Dosen machen, eigentlich fast immer bei Metall, manchmal auch bei Glas. Ein zweites Element übrigens dieses sakralen Codes ist der Strahlenkranz. So wurde immer der Heilige Geist dargestellt. Also die Taube, von der so Strahlen ausgingen, das können Sie wunderbar bei Marken anbringen. Zum Beispiel Neo, dieser Riegel, der auch sehr erfolgreich ist, beruht genau darauf, dass der Markenname hat diese Strahlen. Und dann haben sie die Salbgefäße, also teure Kosmetik, zum Beispiel Guerlain Orchidee Imperial wird für schlappe 300 Euro verkauft. Und da muss man sich schon mal fragen, was verkauft denn diese Creme eigentlich? Ist die wirklich 10-mal besser wie Nivea? Es kann in Wahrheit niemand überprüfen. Aber es ist die Inszenierung erstmal. Und ein Teil dieser Inszenierung ist das Salbgefäß. Also das ist ja an dem ultramarinfarbenen, schweren Glasdiegel mit einem goldenen Deckel. Und dann machen sie, und das ist irrsinnig aufwendig verpackt, also völlig jeder Verpackungsspezialist würde sagen, das muss weg, aber genau das ist es. Also machen sie erst die Zellophanhülle auf und dann machen sie die Packung auf und dann ist es noch in einer samtenden Hülle. Dann machen Sie den Deckel auf und da ist nochmal ein Aluminiumdeckel. Langsam stoßen Sie von Schicht zu Schicht vor, bis Sie dort sind. Und genau das ist eine solche Inszenierung. Das ist natürlich eine Abweichung. Eine normale Tube drücken Sie drauf, zack, kommt die Creme raus. Aber die ist in diesen sakralen Code inszeniert und letztlich zahlt man dafür. Also man zahlt immer für das, was die Dinge eigentlich verkaufen, nicht was sie auf einer Oberfläche zu verkaufen scheinen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass wir tatsächlich in einer Sea of Sameness befinden, auch was die Produkte betrifft und die Bewerbung der Produkte. Wir haben über dieses Thema hier viel philosophiert und nachgedacht und haben das Gefühl, dass sehr viel kommt von den Algorithmen, von den Plattformen und den Algorithmen, die mir das zurückspielen, was ich mag. Dafür kriege ich immer mehr von mir selber. Ich wähle auch meine eigenen Podcasts, ich wähle, wem ich folge in den sozialen Medien, ich kuratiere meine gesamte Welt. Sie sagen aber auch, dass das auch schon auf der Produktebene und der Bewerbung stattfindet. Wo kommt das her?
Wie das auf der Produktebene Bewerbung?
Warum finden wir auch dort mehr,
ja,
more of the same.
Das ist genau der Trend, weil man sich absichern will, weil man eben sagen will, das wollen die Leute und das gefällt ihnen und da sichert man sich ab, was natürlich im Grunde genommen auch auf der Produktebene nicht richtig ist, denn ein ganz wesentlicher Wert ist eigentlich der Wert der Individualität und der Singularität. Also im Grunde wollen wir ja alle eine unverwechselbare Person sein. Und Produkte, Werbungen, Ansprachen müssen den Leuten das Gefühl vermitteln, wie für dich gemacht. Und genau deshalb kommt es natürlich, wenn Sie jetzt die einzelne Person sehen, die kriegt immer wieder das zugespielt, was wie für mich gemacht scheint. Und sie gibt ja 1000 Zeichen, was sie mag. Und das kriegt sie immer wieder zurückgespielt. Und natürlich macht man es eben auch auf der Produktebene, was natürlich unsinnig ist. Zum Beispiel diese Nahrungsergänzungsmittel, die unterscheiden sich eben nicht mehr. Weil sie alle sagen, das Problem haben wir, das müssen wir lösen. Wir stecken die in solche Packungen. Und damit schauen sie alle gleich aus. Also da müsste man sich jetzt überlegen, wie weicht man von dem ab und vermittelt doch den Eindruck. Aber diese Plattformen, das darf man auch nicht vergessen, vermitteln ja den Leuten ein unglaublich schönes Gefühl, nämlich das eben genau das Gefühl, du bist ja eine unglaubliche Person. Also wenn Sie ChatGPT fragen, so blöd kann Ihre Frage nicht sein, dass das antwortet, das ist eine interessante Frage. Na, sagen Sie, schau mal her. Und die sind ja so programmiert, dass sie nie widersprechen, dass sie immer dem Benutzer genau dieses warme, schöne Gefühl geben. Hier werde ich verstanden. Und diese Blasen, sage ich mal, verlässt man ungern. Also geht in die feindliche Welt, wo jemand sagt, hey, wie kommen Sie auf die Idee?
Es gibt ja auch Bewegungen, die sich dagegen wenden, die das als alles ein bisschen als hohl empfinden. Ich weiß aber nicht, ob das die kleinen Minderheiten sind. Wissen Sie dazu mehr? Gibt es eine Abneigung auch dagegen?
Ja, es gibt natürlich Leute, die durchschauen das und können das dann schon nicht mehr ausstehen. Also die bemerken die Strategie. Mhm. Und sobald man die Strategie bemerkt, werden die rebellisch. Aber das ist in Wahrheit eine Minderheit. Mhm. Aber auch bei diesen Ansprachen, ich spiele dir immer das Gleiche zu, das stimmt ja nicht ganz, sondern geschickte Plattformen zeigen ja durchaus was Neues. Ich meine, sie haben Indikatoren dafür, dass das ankommen könnte, aber sie zeigen etwas, woran sie nie gedacht hätten. Das gibt es inzwischen. Zum Beispiel, ich bin auf Instagram und wissen Sie, was ich wage es ja kaum zu sagen, aber wem ich jetzt folge, das ist eine britische Kurzhaarkatze namens Mani. Aha. Das heißt, ich schaue Katzenvideos und diese Katze sagt immer, oh Mami, I have a purring song for you. Und dann zeigt sie so ihre Zähnchen. Ich bin einfach entzückt. Also ich bin ein großer Katzenliebhaber. Ja. Hätten Sie gedacht, dass ich Katzenvideos anschaue? Ich habe mich schon 100-mal gefragt, wie kommen die eigentlich drauf? Mhm. Also ich meine, jetzt wäre ich natürlich geflutet und jetzt bin ich wütend. Jetzt werden mir 1000 blöde Katzen zugespielt. Da bin ich jetzt böse, aber Mani ist entzückend.
Wir haben ja über Less of the Same gesprochen. Inwieweit werden Sie in Ihrer Arbeit mit More of the Same konfrontiert? Das haben Sie schon kurz angeschnitten. Inwieweit streben Sie mit Ihrer Arbeit selbst nach Less of the Same? Und stimmen Sie eben Kritikern zu, dass das alles immer mehr wird und immer schlimmer wird, ja, und dass es irgendwie Gegenmaßnahmen braucht?
Ja, absolut. Da bin ich völlig der Meinung. Also es braucht wirklich ein tiefes Nachdenken über die wirklichen Motive von Menschen, auch über die verschwiegenen und dunklen Motive, die man nicht so zugibt. Es bedarf auch ein Verständnis unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Also wir sagen immer, Culture, the sea in which business swims. Also man muss wissen, ja, was ist denn da unterwegs und was könnten wir benutzen? Also es ist absolut wichtig, denn einmal ist das Internet angetreten als ein Kommunikationsmedium, wo jeder frei seine Meinung sagen kann, mit jedem frei diskutieren kann. Das haben wir gründlich verspielt. Aha. Aber natürlich, wenn wir das in Resten erhalten würden, wäre das wunderbar. Und das Zweite ist natürlich, was wir uns unbedingt bewahren müssen, ist Neugier. Also Neugier auf etwas noch nicht Dagewesenes. Und die ganzen Modelle, ich meine, so toll sie sind, die ganzen Large Language Modelle, die geben ja immer nur das wieder, was besteht. Aber könnten die zum Beispiel die Zentralperspektive erfinden? Oder ein Gedicht der Romantik, das können sie offenbar nicht. Und dazu braucht es schon immer noch Menschen. Und es braucht natürlich auch Menschen, die diese Programme entwickeln, die sie steuern und die sie, ich sag mal, menschengerecht und gesellschaftsgerecht herstellen.
Kennen Sie Menschen, die KI mögen?
Ja, gemocht wird KI ja eigentlich nicht, sondern man hat immer so ein düsteres Gefühl und sie wird ja auch so ein bisschen verteufelt. Wobei diese Art der trivialen Kulturkritik, die Algorithmen werden die ganze Welt übernehmen, finde ich ja auch absurd. Also ich meine, das sind tolle Dinge und das haben Menschen erfunden. Also die Maschinen haben sie ja nicht selber erfunden. Das haben Menschen erfunden und das sind in Wahrheit tolle Dinge, die wir benutzen sollten, die wir ausnutzen sollten. Müssen wir sie mögen? Ich weiß nicht, wir müssen sie gar nicht mögen. Aber wir sollten sie auch nicht dämonisieren. Das ist trivial.
Welche Eigenschaften glauben Sie, sollten MarketerInnen und Agenturen heute mitbringen, um im Markt erfolgreich zu sein?
Ja, sie müssen ein tiefes Verständnis für Menschen aufbringen und für die Gesellschaft, in der wir leben. Und sie müssen neugierig sein. Und sie müssen in gewisser Weise mutig sein. Ich weiß es von außen immer leicht gesagt. Aber wenn man gar kein Risiko eingeht und immer auf derselben Welle schwimmt, dann wird es auch nichts. Also einen gewissen Mut, der muss natürlich begründet sein. Er bedarf es. Also das würde ich mir wünschen.
Erleben Sie das auch, dass es Menschen gibt, die unter dem Druck, unter dem sie heute finanziell stehen, sagen, okay, ich pfeife drauf, ich mach's anders?
Es gibt es vereinzelt, ja. Es gibt es vereinzelt.
Ruft uns an. Was würden Sie Marken heute ganz generell empfehlen?
Marken müssen sich wirklich auf das konzentrieren, dass sie nur das verkaufen, was die wirkliche Bedeutung eines Produktes oder eines Angebotes ist. Und das müssen sie natürlich analysieren. Und das bekommen sie nicht nur heraus, indem sie Leute fragen, was wollen sie davon und was ist der Nutzen, sondern da müssen sie heftig nachdenken. Was ist die Bedeutung? Was verkaufen sie eigentlich, wenn sie Tiernahrung verkaufen? Da verkaufen sie die immerwährende Liebe zwischen zwei Lebewesen und da verkaufen sie Liebe anhand von Nahrung. Also das müssen sie sozusagen einfach eruieren, das müssen sie herauskriegen. Und das Zweite ist, Marken müssen sich natürlich viele Gedanken machen über ihren Zeichenapparat. Also welchen verbalen Code wollen sie verwenden, welchen visuellen Code wollen sie verwenden, was können sie anzapfen von diesen vorgeprägten Bedeutungen. Also es muss ein großes Verständnis sein und eine große Sensibilität, wie Märkte eigentlich funktionieren.
Was würden Sie sich generell für die österreichische Werbelandschaft wünschen?
Ja, eigentlich genau das. Wobei ich glaube, dass die österreichische Werbelandschaft, Österreich als Land, einen Zugang zur Sprache hat. Und zwar zu jedem Code, auch zu visuellen Codes. Österreich war eigentlich immer ein Land, das durch Inszenierung geprägt war und durch ein Sprachverständnis geprägt war. Also wenn Sie Anfang der Moderne nehmen, diese ganzen neuen Bewegungen, die gingen ja von Österreich aus. Also Österreich als Gesellschaft hat durchaus ein großes Gefühl für Zeichenprozesse, für Inszenierungen.
Sollte man mehr umarmen vielleicht mitunter. Social Media hat viele Codes geprägt. Der gesamte User-Generated, der UGC-Look, der User-Generated Content-Look etwa, aber auch viele sprachliche Begriffe. Inwiefern hilft oder schadet es Marken, diese Codes zu übernehmen? Also einerseits Stichwort Sea of Sameness, die Gefahr der mangelnden Unterscheidbarkeit. Andererseits Stichwort Modernität, die Sprache der jungen Zielgruppe zu sprechen. Welche Codes sollten Marken übernehmen, welche sollten sie vermeiden?
Also da müssen Marken eigentlich sehr sensibel sein. Natürlich erwecken sie sofort den Eindruck, also ich bin in der Jugendkultur, ich bin modern, ich bin ganz von dran. Aber es kommt sehr auf das Produkt drauf an. Also ich habe schon Kampagnen in die Hände bekommen, wo also die biedersten Schraubenhersteller sich hinstellen und dann so ein Speech loslassen, das ist einfach peinlich. Also man muss schauen, was man nimmt, das muss zu einem passen. Und man muss hier auch selegieren. Also nicht besinnungslos den ganzen Code übernehmen, sondern das herausnehmen, was zu meiner Marke, zu meinem Produkt, zu meinem Auftritt passt.
Wir haben das Codebreaking schon angesprochen. Ein Weg aus der Sea of Sameness auszubrechen ist das Codebreaking. Die Frage ist, läuft man da nicht Gefahr, dass man out of touch mit der Zeit wirkt, also wenn man die gängigen Codes nicht auch bedient? Also ein Beispiel, Digital First ist für viele, das ist ja ausgerufen von den meisten MarketerInnen heute, für viele ist das zum obersten Gebot der Kommunikation geworden. Manche verstehen darunter, statt 16:9 künftig 9:16 zu drehen, also Hochformat. Ist das schon eine valide Maßnahme? Sollte man das zur Norm machen? Ist das zu oberflächlich?
Ja, das ist natürlich völlig oberflächlich und wird wieder ohne Sensibilität gehandhabt. Einfach über alles drüber geklappt. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema, wie Sie im digitalen Raum sich überhaupt äußern. Das ist ein spezifischer Raum mit spezifischen Benutzern, die unglaublich schnell Botschaften aufnehmen wollen und können. Also die Botschaften müssen von höchster Komplexität sein. Es gab eigentlich noch nie die Forderung nach einer so hohen Komplexität auf so kleinen Raum und Zeit. Also sie müssen das einfach da alles so herrichten, dass die Leute das sofort in der Sekunde mitkriegen. Also die sozusagen, die laufen mit einer Maxime auf der Stirn herum: Don't make me think. Und das müssen sie auf allen Ebenen berücksichtigen. Das wird tatsächlich viel zu oberflächlich gehandhabt. Da ist auch immer noch falsch.
Es gibt eine ganze Menge an Podcasts zu unserer Branche und zu unseren Themen. Und viele Stimmen in diesen Kreisen sagen ja inzwischen, weg von dem, also postdigital ist übertrieben, aber raus aus diesen Social-Media-Kreisen, wo man dem Algorithmus hinterherhechelt. Es gibt angeblich, sagt man mir, wieder eine Bewegung hin zu Events. Die Kinobesuchszahlen steigen anscheinend. Ich habe vor ein paar Monaten gelesen, in den USA erstmals sind die Social-Media-Zeiten auch unter Jugendlichen rückläufig. Also da gibt's Leute, die sagen, okay, trennen wir uns von dem. Sehen Sie das als eine valide Entwicklung oder ist das wieder nur in einer ganz kleinen Schicht? Wie lange müssen wir uns noch den Algorithmen unterwerfen?
Also ich glaube, dass das aufhört oder dass das verschwindet, davon ist überhaupt nicht auszugehen. Es gibt natürlich, zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Also je mehr die Leute in Social Media kippen, desto mehr wächst eigentlich das Bedürfnis nach echten Begegnungen, nach Leben, nach wirklichen Dialogen. Das stimmt schon, aber das wird es einfach ergänzen. Also man wird das intelligent ergänzen müssen. Im Augenblick ist es natürlich eine Minorität. Die Leute hängen da immer noch drin. Auch die Jugendlichen hängen drin. Aber es stimmt, eben weil das so gleichförmig ist und ein Motiv eben nicht befriedigt wird, nämlich das der Neugier. Also natürlich entsteht da das Bedürfnis mal nach was anderem. Ist doch toll, ein Event. Wobei, wenn Sie sich mal anschauen, was an Events geboten wird, da könnte man auch von einer Sea of Sameness sprechen. Ich meine, auch Events müssen sich ja überlegen. Gut, und was biete ich jetzt Spezifisches? Aber es stimmt schon, es gibt diesen Trend, ist im Augenblick eine Minorität, wird nie Social Media ersetzt.
Wie würden Sie Marken dahin führen, etwas zu finden, was wieder die Neugierde ihrer Zielgruppe weckt?
Ja, das ist nicht so einfach. Das ist sozusagen, wie schreibe ich einen Bestseller? Also man muss einfach nachdenken, welche Form der Abweichung, der Innovation, des Codebreaking gäbe es oder was könnte eine, ich meine, das Konzept der Person, die durchgehend und immer eine kohärente Person ist, das stimmt ja auch nicht. Es gibt das Komitee der Selbste. Also in jeder Person sind mehrere Personen. Und man muss sich, also da in vielen Leuten steckt eben tatsächlich die Sehnsucht, ich möchte einmal ein verfluchter Kerl sein. Oder wie der Jeep früher gesagt hat, für den Jäger in dir. Also darüber kann man immer nachdenken. Welche Selbstbestandteile stecken denn in einer spezifischen Zielgruppe, in einer spezifischen Person? Was wäre denn da plausibel? So wie irgendjemand erkannt hat, ich liebe Katzenvideos. Und das zeige ich ihr dann einfach, das spiele ich ihr dann einfach zu. Aber ist nicht einfach.
Muss man einer Zielgruppe immer dieselben Menschen zeigen, also die Zielgruppe zeigen, oder kann man auch zum Beispiel, Sie sagen, der Jäger in dir, kann man auch einer 20-jährigen Frau sagen, das hier ist für den Jäger in dir?
Natürlich muss man, wäre es ganz unsinnig, immer die Zielgruppe zu spielen. Außerdem, wo würde das hinführen? Also wenn Sie die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe, die in Wäschegeschäften einkauft, wenn Sie die auf Plakaten zeigen, entsetzlich, also geht ja überhaupt nicht. Aber da gibt es jetzt auch einen sehr interessanten Trend, in dem man zum Beispiel, also das machen Premium-Modemarken, Peter Petrov macht das, teilweise macht das jetzt auch Massimo Dutti. Also die bilden eine Reihe ihrer offensichtlichen Käuferinnen, Benutzerinnen ab, die so um die 30 sind. Und dazwischen, genauso aufgenommen, in denselben Kleidern, ältere Frauen, die sind 50, manchmal 60, aber die schauen klasse aus. Und das, finde ich, ist eine ausgezeichnete Idee. Man sagt einfach, das ist für eine Frau eines bestimmten Typs, egal wie alt sie ist. Sowas ist schon clever. Also die Zielgruppe einfach zu spielen, ist ja trivial.
Ja, aber nicht so unhäufig, oder?
Nicht so unhäufig. Das ist immer die erste Überlegung. Wer ist denn unsere Zielgruppe? Na, schau mal her, da haben wir schon Bilder.
Gehen wir noch einen Schritt tiefer hinein in diese selbstkuratierte Welt. Wir sprechen bei uns, wenn wir über Less of the Same sprechen, von einem Phänomen, wir nennen das die Verinselung, Islandification, die Verinselung des Menschen. Also ich beobachte das auch an mir selber durchaus. Ich setze mir meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf, dann gehe ich, blende damit schon einmal alle anderen aus, gehe in den Supermarkt, scanne dann meine Produkte an der Kasse selbst, dann setze ich mich in ein Taxi, fahre irgendwo hin und das ist mir neulich passiert, der Fahrer fragt mich was und ich merke es erst beim dritten Mal, weil ich ihn ausgeblendet habe, dann höre ich mir eben die Podcasts an dabei, die ich mir selber ausgesucht habe, etc. Viele, gerade junge Menschen, ziehen sich ja auch ein bisschen zurück in der Kommunikation. Wir haben erst in vergangene Weihnachten an einer Kampagne gearbeitet, wo wir recherchiert haben, dass 75% der Gen Z lieber per Text kommuniziert als persönlich. All das fassen wir zusammen unter Islandification, die Menschen, die in ihrem eigenen selbstkuratierten Universum leben und da gar nicht mehr, teilweise gar nicht mehr hinauskommen. Beobachten Sie dieses Phänomen auch? Wie denken Sie darüber? Kann man dem entgegenwirken? Sollte man dem entgegenwirken? Ist das eine natürliche Evolutionsstufe? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also, dass es eine natürliche Evolutionsstufe ist, würde ich jetzt mal nicht glauben. Aber das stimmt absolut. Es stimmt natürlich nicht, dass die Leute den ganzen Tag das tun. Das ist auch eine Minorität. Also, sehr viele Leute wechseln schon ab, aber es besteht diese Tendenz, also ich bin meine eigene Welt. Und das hat natürlich auch mit diesem Wert zu tun, den unsere Gesellschaft hochhält. Sei ganz du selbst. Also das heißt, schaff dir deine eigene Welt, lebe in deiner eigenen Welt. Wir sollten dem natürlich entgegenwirken, denn eine Gesellschaft besteht mal nicht aus Einzelindividuen. No man is an island. Mhm. Also es braucht Dialog, es braucht Interaktion. Wir sollten dem so gut es geht entgegenwirken, dass die herauskommen. Zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Events hat sicher damit auch zu tun. Da nehme ich halt einmal die Stöpsel aus meinen Ohren und sprich mit meinem Nachbarn. Ich glaube sogar, dass ein großes Bedürfnis besteht, von Leuten, dass die intelligent rausgeholt werden wollen. Also in einen Dialog, in eine persönliche Interaktion. Das ist absolut notwendig. Also wenn wir das verlieren in einer Gesellschaft, verlieren wir ja völlig die Dialogfähigkeit.
Sie sagen intelligent rausgeholt werden. Frage ich mich, wie sehr das jetzt irgendwie vielleicht wieder eine kleine Gruppe ist. Als wir über dieses Thema nachgedacht haben, mir fällt da ein aus der unmittelbaren Vergangenheit. Die Sydney Sweeney hat eine Kampagne gemacht für Jeans. Sydney Sweeney has great jeans. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wo sich die irgendwie in Jeans regelt und es geht darum, dass sie gute Gene hat und Jeans das Wortspiel. Da sind natürlich die Wellen hochgegangen, weil weiße, junge Frau. Dann fällt mir ein, ich glaube, wie heißt sie, Sabrina Carpenter, heißt sie so, die Sängerin, die das Album gemacht hat, ich glaube, es heißt Man's Best Friend, wenn ich mich nicht irre, das Foto ist auf jeden Fall, sie kniet am Boden, ein Mann steht neben ihr. Also mir kommt vor, dass um in diese Inseln reinzukommen, man immer lauter werden muss. Diese Inseln sind abgeschottet, ich muss da immer hysterischere Signale setzen, um reinzukommen. Ist das nicht eine...
Ja, das wird leider so gemacht. Und das stimmt schon. Um diese Schallmauern zu durchbrechen, braucht es wirklich Paukenschläge. Mhm. Ganz Sachen, wo man sagt, das gibt's doch nicht, dass sowas wiederkommt. Zum Beispiel, wenn Sie das Phänomen der Tradwives nehmen.
Ja.
Das muss man sagen, ist ja verrückt, das gibt's doch nicht. Ist aber durchaus beliebt. Weil die schon, schau, die kocht für ihre Familie. Also, das stimmt. Das ist zum Teil extrem schnell und meistens benutzen die dann Dinge, die man nicht sagt, nicht tut, eigentlich glaubt, dass wir schon drüber sind. Und das ist natürlich auch keine gute Entwicklung.
Ist das bewusstes oder unbewusstes Codebreaking?
Natürlich, das ist Codebreaking. Das sagt, wir machen, aber das ist so wie die 100 Trompeten den rosa Elefanten. Mhm. Das ist Codebreaking um des Codebreakings willen, mhm. um Aufmerksamkeit zu erregen. Die eigentliche Botschaft ist dann mager.
Mhm. Okay, also doch ein bisschen eine pessimistische Bilanz.
Ja, es ist ein bisschen unerfreulicher. Mhm.
Haben Sie noch irgendwelche aufmunternden Worte für die Zukunft, für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen?
Also ich vertraue schon auf die menschliche Intelligenz und die menschliche Kreativität. Ich meine, die Klage, dass eine Kulturtechnik die ganze Gesellschaft kaputt macht, ist ja uralt. Ja. Also als der Druck aufgekommen ist, haben die Leute gesagt, oder die Mönche in den Klöstern, die immer so wunderbar ihre Buchstaben gemalt haben, boah, das wird bald vorbei sein, das ist ja entsetzlich, sozusagen wie das B und das C jetzt ausschaut, nur wir können das. Und wir sollten also jetzt das nicht dämonisieren und sagen, wir sind ein Opfer dieser Entwicklung und es ist alles ganz furchtbar. Also ich vertraue auf die menschliche Neugier und die menschliche Kreativität.
Haben Sie noch einen abschließenden Ratschlag, sowohl an MarketerInnen als auch an KonsumentInnen sozusagen, wie man im eigenen Leben zu Less of the Same kommt?
Wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die alte Maxime der Aufklärung.
Okay, ein schöner Ratschlag. Ja. Wenn man einen hat noch, wenn es noch nicht zu spät ist. Wenn man nicht schon verblödet ist. In der Sea of Sameness. Frau Kamersin, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die extrem interessanten Inputs wieder, wie immer. Bevor wir uns verabschieden, darf ich noch kurz erwähnen, Sie haben ein paar Bücher auch geschrieben. Möchten Sie davon noch irgendwelche Empfehlungen abgeben?
Ja, ich habe das. Also das Produkt, der eigentlich sehr tief von diesen kulturellen Bedeutungen zehren, in mehreren Büchern verarbeitet. Also das letzte Buch, das ich geschrieben habe, geht über Packungen. Das heißt, Packung ist Verführung, also die muss verführen. Dann habe ich eines geschrieben, das nennt sich Bildmagie. Also das beschäftigt sich mit den visuellen Codes, also was Sie durch visuelle Codes mitteilen können, ohne ein Wort zu sprechen. Dann habe ich eins über den kulinarischen Code geschrieben, die geheime Botschaft unserer Speisen, und eins über Körperbilder, das heißt, wahre Schönheit kommt von außen. Also ich beschäftige mich eigentlich immer mit diesem Zusammenhang, was können Produkte, Marken ausnützen an Bedeutungen, die wir in unserer Gesellschaft schon haben.
Wunderbar, Dankeschön. Als jemand, der schon seit vielen Jahren immer wieder mit Ihnen zusammengearbeitet hat, kann ich nur sehr empfehlen, diese Bücher sich auch zuzulegen, zu lesen, beziehungsweise Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, die Frau Kamersin zu buchen. Es lohnt sich jedes Mal. Auch heute im Gespräch wieder vielen Dank fürs Kommen. Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, folgt uns, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Less of the same.